ARD.
Eine Straße in Erbil. Zweistöckige, beigefarbene Häuser stehen in einer Reihe. Kinder spielen auf dem Gehweg. Sonst ist es ruhig. Vor einer der Einfahrten steht ein weißer Nissan. Ein Mann steigt aus und geht in das Haus. In der großen Küche steht eine Frau am Spülbecken. Sie trägt Kopftuch und putzt gerade einen Salatkopf. Als der Mann eintritt, bricht sie ab und begrüßt ihn. Die Frau heißt Kufia. Sie ist die Mutter von Mohammed Saba, dem jungen Mann aus Erbil aus der letzten Folge. Seit 2021 ist er verschwunden, nachdem er versucht hat, die belarussisch-polnische Grenze zu überwinden.
Ohne ihn fühlt sich mein Haus leer an.
Kufia geht in Mohammeds altes Zimmer. Seit seinem Verschwinden hat sie hier alles so belassen, wie es war. Nur eine einzige Sache ist neu dazugekommen. Ein großer Lederkoffer. Er steht in der Ecke.
Ich habe damals diese neuen Sachen gekauft. Das war vor etwa 10 Monaten. Wir haben darauf gehofft, dass er zurückkommt und die neuen Sachen tragen würde. Aber er hat überhaupt nichts davon getragen.
In dem Koffer liegen zusammengefaltete Hosen und T-Shirts. Kufia geht in ein zweites Zimmer. Überall auf dem Boden liegen Fotos herum. Sie zeigen die Szene aus dem Video am Grenzzaun. Von dem jungen Mann, der im Oktober 2022 auf polnischer Seite sich erst am Stacheldraht verfangen hat und dann vom Grenzzaun gefallen ist. Für Kufia, Mohammeds Mutter, war sofort klar, das ist ihr Sohn. Sie ist fest davon überzeugt. Bis heute. Kufia bietet dem Mann, der sie besucht, einen Tee an. Es ist Rekaut, ihr Bruder. Er ist zu Besuch aus London. Seit 3 Jahren sucht er nach ihrem Sohn, seinem Neffen.
My question, why he came to on the wall, on the Finns, and he's missing. Where he was in 10 months time.
Wie kann er am Grenzzaun gewesen sein? Er war doch verschollen. Wo war er die 10 Monate? Was geschah, nachdem sie ihn wieder nach Belarus geschoben haben?
What happened with him after they pushed him back?
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. Folge 7. Das Zimmer in Erbil. Ich bin David Romanowski. In diesem Recherche-Podcast begleiten wir Menschen, deren Angehörige seit ihrer Flucht nach Europa verschollen sind. Sie machen sich auf die Suche nach ihren vermissten Söhnen, Töchtern, Eltern, Geschwistern oder Neffen und stoßen dabei auf kriminelle Netzwerke, korrupte Behörden und die EU-Grenzpolitik. Mai 2024. Rekaut ist gerade in Erbil angekommen. Regelmäßig reist er in den Nordosten des Irak, um seine Schwester Kufia und ihren Mann Saba zu besuchen, Mohammeds Eltern. Auch, um ihnen eine Art Rechenschaft abzulegen. Denn alle Hoffnung, Mohammed zu finden, liegt auf ihm.
I'm the main person in my family work on this case, my nephew case.
Ich trage in meiner Familie die größte Verantwortung für die Suche. Ich kann in Europa reisen. Ich hoffe, dass ich eines Tages gute Nachrichten habe. Selbst bei schlechten will ich die Wahrheit erfahren. Diese Suche belastet mich.
Mohammeds Eltern bekommen als irakische Staatsbürger kein Visum für die EU. Sie haben Rekaut eine offizielle Vollmacht ausgestellt. Als britischer Bürger kann er sich im Gegensatz zu ihnen frei bewegen. Kufia bereitet Essen zu. Reis mit Bohnen und Hühnerfleisch. Mohammeds Lieblingsessen.
Er sagte zu uns, dass es für ihn hier nichts zu tun gäbe. Er hat hier in einem Obstladen gearbeitet. Das war ein harter Job und er hat sehr wenig Geld dafür bekommen. Mohammed hat hier keine Zukunft gesehen, keine Perspektive. Es war schwer für ihn.
Trotz politischer Stabilität kämpft die autonome Region Kurdistan mit Korruption und einer Arbeitslosigkeit von fast 40%. Viele junge Menschen verlassen ihre Heimat und versuchen, auf irregulären und gefährlichen Routen nach Europa zu gelangen. Mittlerweile ist auch Mohammeds Vater, Saba, nach Hause gekommen. Ein hagerer Mann, das weiße Hemd ordentlich in die schwarze Stoffhose gesteckt. Auf alten Fotos vor Mohammeds Verschwinden hat Saba pechschwarzes Haar. In den letzten 3 Jahren ist er völlig ergraut.
Alle jungen Leute sprechen hier darüber, auszuwandern. Wenn du so jung bist wie Mohammed und alle um dich herum permanent über nichts anderes reden, als darüber das Land zu verlassen, dann setzt dich dieser Gedanke bei dir fest und du wirst ihn nicht los.
Mohammeds Vater zündet sich, während er spricht, eine Zigarette nach der anderen an. Sein Blick wirkt abwesend.
Ich kann es nicht verstehen, warum sie in der Fremde leben wollen. Ich glaube, das lohnt sich nicht.
Mohammeds Eltern haben jahrelang versucht, ihren Sohn davon abzuhalten, nach Europa zu gehen. Doch als sich 2021 die neue Route über Belarus auftut, gelingt es Mohammed, seine Eltern zu überzeugen. Saba, sein Vater, kontaktiert Schleuser. Die preisen den neuen Weg als sicher an. Es gäbe kaum Risiken.
Diese Schlepper sind keine guten Menschen. Man kann ihnen nicht vertrauen. Ich mache mir große Vorwürfe. Niemals hätte ich ihm erlauben sollen, von hier fortzugehen. Aber mir war nicht klar, wie gefährlich seine Reise wird.
Seit dem mysteriösen Video vom Grenzzaun haben die Eltern nichts mehr von ihrem Sohn gehört. Wo ist Mohammed? Es gibt viele offene Fragen, aber keine Gewissheit.
Wenn Mohammed tot ist, akzeptiere ich es. Sagt mir einfach, dass er tot ist. Ich will es wissen. Wir werden nicht von diesem Jungen ablassen. Solange wir am Leben sind, werden wir darauf warten, dass er nach Hause zurückkommt. Das ist alles, was wir tun können.
Die Verantwortung für die Suche liegt weiterhin bei Rekord. Er tut alles, um Mohammeds letzte Spur nach Belarus zurückzuverfolgen. Kontaktiert die polnische Botschaft in Warschau, die sich an die belarussischen Behörden wendet. Wissen Sie etwas über Mohammed? Wurde er jemals vom belarussischen Grenzschutz registriert? War er möglicherweise inhaftiert? Aber Rekord bekommt keine Antworten auf seine vielen Fragen. Für die Angehörigen Vermisster ist es extrem schwierig, an Informationen aus Belarus zu kommen. Das Lukaschenka-Regime lässt kaum etwas nach außen dringen. Im August 2024, rund 3 Monate nach seinem Besuch in Erbil, reist Rekord erneut nach Polen. Er will sich wieder mit Aktivisten von POP treffen, vor Ort sein, nachfragen, ob es etwas Neues gibt. Er fährt in die Grenzregion. Dort ist er mit Piotr verabredet. Piotr ist Mitglied von POP und Rekords Bevollmächtigter bei den polnischen Behörden. Sie treffen sich auf einem Parkplatz in der Nähe von Bohoniki, einem kleinen Dorf, unweit der belarussischen Grenze.
Hallo, Bruder, how are you? You okay?
How are you?
Willkommen, gut dich zu sehen, Bruder. Wie geht's dir?
Yeah, I'm good, you?
Alles gut, und selbst?
So.
Mal so, mal so.
How parents?
Wie geht's Mohammeds Eltern?
Still the same.
Unverändert, jeden Tag verlieren sie mehr Hoffnung.
Every day they are lost confidence because it takes too long, we couldn't find him.
Weil wir ihn immer noch nicht gefunden haben.
Piotr ist in Podlachien, der Grenzregion, geboren und aufgewachsen. Er war früher mal Journalist bei TVN, dem größten Privatsender Polens. Als die Krise an der Grenze 2021 begann, schmiss er seinen Job, weil er mit der Berichterstattung darüber unzufrieden war. Seitdem berichtet er auf eigene Faust über die Krise, auf seinem YouTube-Kanal. Und er engagiert sich vor Ort. Piotr war es auch, der Rekord das Video vom Grenzzaun zuspielte. Er hat Rekord bei seinen Reisen nach Polen begleitet und für ihn die Kommunikation mit den polnischen Behörden übernommen. Und er sucht weiter nach Spuren von Mohammed.
Czułem, żeby rodzina Mohameda przysłała próbki, wyniki badań DNA zrobionych na własny koszt do polskiej policji.
Ich habe Mohameds Familie darum gebeten, eine DNA-Probe abzugeben und sie der polnischen Polizei zu schicken, auf eigene Kosten. Auf polnischer Seite wurden und werden nicht identifizierte Körper und Skelette gefunden. Bisher ist es der Polizei aber nicht gelungen, einen dieser Körper mit Hilfe der DNA-Probe von Mohameds Familie zu identifizieren.
Niestety do tej pory policji nie udało się połączyć tych wyników badań DNA rodziny Mohameda. Te poszukiwania nie ruszyły się ani o krok do przodu.
Um ehrlich zu sein, steckt die Suche nach ihm in einer Sackgasse. Von dem Jungen fehlt jede Spur.
Rekord und Piotr steigen ins Auto. Mohameds Onkel will an den letzten Standort seines Neffen. Den kennt er durch den Schleuser, mit dem Mohammed unterwegs war. Etwa eine Stunde später kämpfen Piotr und Rekord sich durch dichten Wald. Sie werden die letzte Location von Mohammed nicht erreichen können, denn der Standort liegt auf der belarussischen Seite. Aber Rekord will wenigstens in die Nähe. Er will die Gegend sehen, in der sein Neffe verschwunden ist. Er zückt sein Handy und beginnt ein Video für seine Familie in Erbil aufzunehmen.
To show them I have power to look and investigate for my nephew. This one I just want to show them I'm here for them.
Ich bin hier, weil ich seinen Eltern zeigen will, dass ich für sie da bin. Und hoffentlich kann ich mehr herausfinden. Aber wenn sie wenigstens den Ort sehen können, an dem Mohammed verschwunden ist, hilft das. Ich schulde es meiner Familie, hier zu sein. Mohammed ist an diesem Ort verschwunden und ich will diesen Ort mit eigenen Augen sehen.
Because I can see by my eyes the situation.
Rekord ist bereits das vierte Mal in Polen. Ob es neue Informationen über seinen Neffen gibt, könnte ihm Piotr auch am Telefon mitteilen. Aber Rekord besteht darauf. Er will regelmäßig vor Ort sein. Vielleicht nicht so sehr, um nach Spuren zu suchen, sondern aus einem Verantwortungsgefühl gegenüber Mohammeds Eltern. Für Aktivisten wie Piotr und polnische Menschenrechtsorganisationen sind solche Vermisstenfälle an der Grenze wie der von Mohammed Sawa eine direkte Folge der Pushback-Politik.
Te Pushbacki, w zasadzie każda ta sytuacja wiąże się z Pushbackiem.
All diese Fälle haben in irgendeiner Art und Weise mit Pushbacks zu tun. Wenn es sie nicht geben würde, würden sich die Menschen von sich aus beim polnischen Grenzschutz melden, unter der Garantie, dass alles Nötige getan wird, um zu überprüfen, ob sie Anspruch auf Asyl haben oder ob sie abgeschoben werden müssen. Aber auf zivilisierte Weise und in ihre Herkunftsländer. Dann würden diese Menschen nicht in den belarussischen Wäldern landen.
Tego nie było. Ludzie nie trafialiby do białoruskiego lasu. Giną ludzie, umierają, przepychani są przez bagna. Oni są przepychani, ludzie są przerzucani.
Die Menschen sterben, sie gehen verschollen, sie werden zwischen beiden Seiten hin und her geschoben. Die Europäische Union sieht das, Deutschland sieht das. Sie finden es in Ordnung, dass Menschen wie Mohammed Sabah über die Grenze geschmissen werden.
Takie działania, które zmierzają też do wyrzucania ludzi, tak jak Mohameda Sabaha, przez granicę.
Rekord und Piotr sind in einer Sumpflandschaft angekommen. Eine weite, freie Fläche, umgeben von Wald, in deren Mitte die Grenze zwischen Polen und Belarus verläuft. Die Abenddämmerung setzt langsam ein. Rekord blickt Richtung Belarus. Er muss seine Augen schützen, damit ihn die untergehende Sonne nicht blendet. In knapp 2 Kilometern Luftlinie von dem Punkt, an dem er gerade steht, liegt der letzte bekannte Standort von Mohammed.
I feel if I were him, it's gonna be terrified because it's very quiet area, nobody here. And
an seiner Stelle hätte ich fürchterliche Angst gehabt. Hier ist es so ruhig, keine Menschenseele weit und breit. Und er hatte kein Telefon mehr, keine Orientierung.
And the floor is still wet. And it is now August.
Der Boden hier ist immer noch feucht. Und das im August. An seiner Stelle hätte ich den Verstand verloren.
We're not gonna give up. Because we didn't find any result.
Wir haben immer noch keine Antwort. Es gibt keine Leiche. Niemand hat mir dafür einen Beweis gegeben. Daher habe ich immer noch die Hoffnung, dass er lebt. Wir suchen weiter.
We still do our best. I do everything for my nephew. I love my nephew.
Ich tue alles für meinen Neffen. Ich liebe ihn. Wenn wir die Gewissheit hätten, dass er nicht lebt, könnten wir abschließen. So ist das Leben.
We blame us, him.
Wir geben uns die Schuld und auch ihm, dass er diesen gefährlichen Weg gewählt hat. Aber wir müssen ihn finden. Wir haben keine andere Wahl. Wir dürfen nicht aufgeben.
No choice what we have to do.
Rekaut und Piotr müssen sich beeilen. Sie wollen raus aus dem Wald, bevor es dunkel wird. Als sie an ihrem Auto ankommen und wieder Empfang haben, bekommt Piotr eine Nachricht. Die Suchaktion nach dem Vermissten, die er in den letzten Tagen koordiniert hat, geht weiter. Morgen wird er zusammen mit anderen Aktivisten von POP wieder einen Waldabschnitt durchkämmen. Der verschwundene Mann kommt aus Ägypten. Es ist der Vermisste namens Syed aus der letzten Folge.
He is between 35, 40 years old.
Der Gesuchte ist zwischen 35 und 40 Jahren alt. Er ist blau angezogen. Die Familie nennt ihn Syed, also ruft diesen Namen. Syed, Syed.
The family calls him Syed, so we're gonna shout Syed, Syed.
Einige Tage nach dieser Suchaktion, es ist Mitte August, gibt es in diesem Fall tatsächlich Neuigkeiten. Pop-Aktivistin Kasia meldet sich per Sprachnachricht.
Cześć. Poszukiwania trwały do momentu, kiedy rodzina...
Hi. Wir haben die Suche fortgesetzt bis zu dem Augenblick, als die Familie des Mannes uns darüber informiert hat, dass er auf der belarussischen Seite aufgetaucht ist. Er hat sich bei der Familie gemeldet.
Rodzina się z nim skontaktował. On się skontaktował właściwie z tą rodziną.
Syed lebt also und befindet sich auf der belarussischen Seite. Wahrscheinlich, nachdem er vom polnischen Grenzschutz gepushbackt wurde. Viele andere Vermisste bleiben verschollen, so wie Mohamed Saba. Und jedes Jahr sterben weiter Menschen auf der osteuropäischen Route. Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass seit 2021 weit über 100 Menschen ihr Leben in den Wäldern der Grenzregion verloren haben. Wie hoch die tatsächliche Zahl ist, weiß niemand. Aktivisten wie Piotr und Kasia glauben, dass es noch Dutzende Tote gibt, deren Leichen nicht entdeckt wurden. Migranten, denen sie im Wald begegnen, berichten ihnen immer wieder, dass sie unterwegs Tote gesehen haben. Nicht nur auf der polnischen Seite, sondern vor allem auf der belarussischen Seite.
Okay, so I had this dream on the 13th of January. I saw a snowy place and I saw a very big wall. Then I was walking, it was like night and there was like, you know, those the fences of the border, you know. I indeed saw that on my dream and I can't believe it.
Am 13. Januar hatte ich diesen Traum. Ich sah einen verschneiten Ort und da war eine riesige Mauer. Ich bin losgelaufen und es war Nacht, überall war ein Grenzzaun. All das sah ich in meinem Traum und konnte es nicht fassen.
And I was walking and I walked towards some place that looked like a hospital. And I entered that hospital and on my left side there was a room and I entered that room and it was a morgue.
Ich lief und kam in einen Ort, der wie ein Krankenhaus aussah. Ich bin hineingegangen. Zu meiner Linken war ein Raum. Ich habe diesen Raum betreten. Es war eine Leichenhalle.
So I entered the morgue and I saw a morgue bed and my dad was laying in there. He was laying in there and he was kind of like dead, you know?
Und dort habe ich auf einer Bahre meinen Vater liegen sehen. Er war wie tot.
And there was a doctor next to him and And the doctor said my father name. He said Issa Mohammed Ali Al-Huslan, he died at.
Und ein Arzt stand neben ihm und nannte den Namen meines Vaters. In dem Moment bin ich aufgewacht.
And I woke up, I was crying so much. I was feeling very bad because I was already worried about my dad.
Ich musste weinen. Mir ging es schlecht, weil ich mir schon davor große Sorgen um meinen Vater gemacht hatte. Und nun hatte ich diesen Traum, wusste irgendwo tief in mir drin, dass mein Vater jetzt tot ist.
Something inside me kind of knew that my dad is dead by now.
Das ist Rahik. Sie steht am Rande eines kleinen Parks in Bakirköy, einem Stadtteil von Istanbul. Unterhalb des Parks schlängelt sich eine dicht befahrene Schnellstraße Richtung Marmara-Meer, das Europa von Asien trennt. Es ist früher Nachmittag. Das tägliche Verkehrschaos in der türkischen Metropole ist im vollen Gange. Es ist mehr als ein halbes Jahr her, dass Rahik vom Tod ihres Vaters geträumt hat. Ein Albtraum, der sie mitten in der Nacht aus dem Bett reißt und sie nicht mehr loslässt.
I talked to my mom and I told her, listen, this is abnormal. I indeed feel that something happened.
Ich habe meine Mutter angerufen und ihr gesagt, es ist seltsam, aber ich kann fühlen, dass etwas passiert ist.
She told me your brother and your father went to Belarus and your dad went into the forest. He's disappeared by now.
Und dann hat sie mir erzählt, dein Bruder und dein Vater sind nach Belarus gegangen, in den Wald. Und dein Vater ist dort verschwunden. Wir haben deinen Bruder gefunden. Er ist jetzt in Minsk. Er ist dort in einer Wohnung untergebracht mit ein paar anderen Jungs. Ich weiß nicht, was ich dir sonst sagen soll.
He's staying at Minsk in an apartment with some other boys and this is the thing. I don't know what to tell you.
Istanbul, Spätsommer 2024. Rahik läuft durch das Zentrum von Bakirköy, der Gegend, in der sie wohnt. Gigantische, gläserne Shopping-Malls reihen sich hier aneinander. Die Cafés und die Fußgängerzone sind brechend voll. Rahik hat kurzrasierte Haare, trägt einen knielangen Rock und Turnschuhe. Vor knapp 3 Jahren hat sie ihr Heimatland Jemen mit einem Visum verlassen, um in der Türkei zu studieren. Und obwohl sie fließend Türkisch spricht und hier auch Freunde gefunden hat, fühlt sie sich immer noch sehr fremd in dieser Megastadt. Sie vermisst ihr Zuhause in Miem, ihre Familie, die 3 Geschwister und vor allem ihren Vater Isam, der für sie die wichtigste Bezugsperson ist.
On December, actually on my birthday, I talked to my dad and I told him, Papa, I'm 25 now. And he told me happy birthday.
Im Dezember 2023, an meinem Geburtstag, habe ich das letzte Mal mit meinem Vater gesprochen. Ich habe ihm gesagt, Papa, ich bin jetzt 25. Und er hat mir alles Gute gewünscht.
And after that, I couldn't reach my father. That was the last message from my father, actually, happy birthday message.
Danach habe ich meinen Vater nicht mehr erreicht. Diese Geburtstagsglückwünsche waren die letzte Nachricht von ihm.
Zu dem Zeitpunkt ist Rahik gerade mitten im Prüfungsstress. Sie studiert Informatik an einer Istanbuler Privatuniversität. Die Studiengebühren finanziert sie mit Hilfe eines Stipendiums. Um in Istanbul über die Runden zu kommen, hat sie außerdem noch 2 Jobs. Viel Raum für Freizeit bleibt ihr also nicht. Und sie weiß, ihr Studium ist extrem wichtig, nicht nur für sie, auch für ihre Familie. Rahik will einen guten Abschluss machen, um später gut Geld zu verdienen. Sie will für ihre Eltern und Geschwister zu Hause sorgen und sie irgendwann aus dem Jemen holen, einem Land, in dem seit fast 10 Jahren Krieg herrscht. Mit ihrem Vater Isam redet sie regelmäßig über ihre Zukunftspläne, auch an ihrem 25. Geburtstag.
Yeah, and he also said some praise to me, like, I wish you have a good life.
Ich wünsche dir ein gutes Leben, hat er mir gesagt. Und ich hoffe, dass all deine Träume in Erfüllung gehen. Ich dachte damals, das sei eine gewöhnliche Geburtstagsnachricht. Aber mittlerweile denke ich, dass es eine Art Abschied war.
I thought it's a normal birthday message, but I think it was a goodbye message. And it's breaking my heart a lot now that when I listen to this record again.
Es bricht mir immer wieder das Herz, wenn ich diese Nachricht abhöre. Mein Geburtstag war am 22. Dezember. Und am 27. Dezember hat mein Vater den Wald betreten. Als er mir die Nachricht geschickt hat, wusste ich das aber noch nicht.
At that time, I didn't know.
Rahik ist überzeugt davon, dass ihr Vater sich aus Aden bei ihr meldet. Ihre Heimatstadt im Jemen, direkt am Roten Meer. Was sie nicht weiß, ihr Vater hat den Jemen bereits vor mehreren Wochen verlassen, zusammen mit ihrem 14-jährigen Bruder Rakan. Mit Hilfe von Schleppern wollen sie versuchen, über Belarus nach Europa zu kommen. Als Isam die Geburtstagsnachricht an seine Tochter schickt, ist er bereits in Minsk, der Hauptstadt von Belarus, und wartet dort gemeinsam mit seinem Sohn auf einen Transfer an die Grenze. In den Monaten vor seiner Abreise aus dem Jemen unterhalten sich Rahik und ihr Vater immer wieder über die sogenannte osteuropäische Route. Über Belarus führt sie nach Lettland, Litauen oder Polen, direkt in die EU.
He had those ideas around one year ago, before he actually did it. For one year he was thinking about it.
Diese Idee hatte er schon etwa ein Jahr davor. Das ganze Jahr hat er darüber nachgedacht. Er hatte Angst. Gleichzeitig war er aber auch voller Hoffnung. Er hat mit lauter Leuten gesprochen, die über diese Route bereits in der EU angekommen waren.
And unfortunately, all of them, they told him the good stuff. They were making it as if it's easy, as if he would arrive there in like 1 week.
Und leider haben sie ihm nur gute Geschichten erzählt. Als ob es total einfach wäre. Als ob er innerhalb einer Woche ankommen würde. Niemand hat ihm die Wahrheit gesagt. Die Schmuggler wollten nur das Geld. Und was die Leute angeht, die bereits in Europa waren, vielleicht war ihre Reise ja einfach, keine Ahnung.
For 1 year, my father was just like searching.
Jedenfalls hat mein Vater ein Jahr lang recherchiert. Und irgendwann hat er aufgehört, mit mir darüber zu reden. Ich dachte nur, Gott sei Dank, er hat diesen Plan aufgegeben.
At some point my father stopped telling me about this and I was like, thank God, like he didn't have this idea anymore. So I was relaxed and I thought, okay, my dad is not gonna do this anymore.
Isam ist Bauingenieur. Er ist 55 Jahre alt. Früher hat er Brücken und Straßen gebaut. Rahik ist seine älteste Tochter. Sie weiß, dass ihr Vater im Jemen immer mehr verzweifelt. Seit 2015 herrscht dort ein blutiger Bürgerkrieg, in dem viele mitmischen. Schiitische Houthi-Rebellen kämpfen, vom Iran unterstützt, gegen die eigentliche Regierung, die von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten Hilfe bekommt. Die Wirtschaft liegt brach. Über die Hälfte der Bevölkerung ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Armut und Arbeitslosigkeit prägen den Alltag. Auch Isam hat keinen Job mehr. Eine neue Arbeit kann er nicht finden, trotz seiner guten Ausbildung, seiner Diplome und über 30 Jahren Berufserfahrung. Er fasst einen Entschluss. Wenn es im Jemen keine Perspektive mehr gibt, dann muss er das Land verlassen. Er will seinen Kindern ein besseres Leben ermöglichen.
He tried to go the legal ways. He tried to apply to many countries and.
Mein Vater hat es auf legale Art versucht. Er hat sich für Visa beworben, für viele verschiedene Länder. Aber er wurde jedes Mal abgelehnt. Belarus war seine letzte Option. Mein Bruder, der mit ihm in den Wald gegangen ist, ist noch sehr jung. Mein Vater wollte ihm eine bessere Zukunft bieten. Er musste sein Leben lang kämpfen.
He wished that he could bring my brother Rakan to a better place where he could get education, where he could get like job in the future, where he could like make a family in a peaceful way.
Er wollte meinen Bruder in einen besseren Ort bringen, wo er eine Ausbildung bekommt, eine Arbeit und irgendwann eine Familie gründen kann, in Frieden. Denn im Jemen stecken sie die jungen Männer irgendwann ins Militär. Mein Vater hatte Angst, dass das auch meinem Bruder passieren könnte und wir ihn verlieren. Also hat er sich als Vater gedacht, wenn ich es schaffe, ihn nach Europa zu bringen, dann kann er als normaler junger Mann aufwachsen.
As a father, he thought maybe if I could get him to Europe, then he would like grow up like a normal young man, you know?
Immer wieder berichten internationale Menschenrechtsorganisationen von systematischen Zwangsrekrutierungen junger Männer und Jugendlicher. Rahiks Bruder Rakan ist 14. Und ihr Vater will jetzt keine Zeit mehr verlieren, kein Risiko eingehen. Er beschließt, wenn er den Jemen verlässt, dann nimmt er seinen Sohn mit. Anfang 2023, wenige Wochen vor Rahiks 25. Geburtstag, ist es soweit. Vater und Sohn brechen Richtung Belarus auf. Während Rahik in Istanbul von all dem nichts ahnt.
My father didn't tell me that my father is actually in Belarus. Nobody told me because they thought I would panic.
Mein Vater hat mir nie erzählt, dass er in Belarus ist. Niemand aus meiner Familie hat mir erzählt, was los ist. Sie dachten wohl, dass ich in Panik gerate und Angst bekomme, weil ich alleine in der Türkei lebe und niemanden aus meiner Familie hier habe. Sie wollten es mir erst sagen, wenn es mein Vater bereits nach Europa geschafft hat.
After my birthday, I was trying to reach my dad for a lot of days. And this is not my dad. My dad usually replied to me every day.
Nach meinem Geburtstag habe ich tagelang versucht, meinen Vater zu erreichen. Und das sah meinem Vater gar nicht ähnlich, mich so lange ohne Antwort zu lassen. Er meldet sich normalerweise jeden Tag bei mir.
Like, if I send him at night, he would reply to me by morning. If I send him the morning, he would immediately reply to me.
Wenn ich ihm nachts etwas schicke, dann antwortet er mir spätestens am nächsten Morgen. Ich habe gespürt, dass irgendetwas nicht stimmt. Und ich habe meine Mutter gefragt. Aber sie meinte nur, sein Telefon ist kaputt. Oder er ist gerade in einer anderen Stadt.
His phone is broken. He went to other city.
In den Wochen nach ihrem Geburtstag macht sich Rahik immer mehr Sorgen. Ihre Mutter versucht ihr am Telefon immer wieder zu erklären, warum ihr Vater gerade nicht erreichbar ist. Aber Rahik fängt an zu zweifeln. Was, wenn die Familie etwas vor ihr verbirgt? Hatte ihr Vater womöglich einen Unfall? Liegt er im Krankenhaus? Hat er eine Krankheit, von der ihr niemand erzählt? In dieser Zeit schläft sie schlecht. Sie hat oft Albträume. Aber der Traum Anfang Januar, in dem sie ihren Vater tot auf einer Bahre liegen sieht, an einem verschneiten, fremden und kalten Ort, dieser Traum ist anders. Er lässt sie nicht los. Noch Tage danach kann sie sich an jede Einzelheit aus diesem Traum erinnern. Rahik wird panisch. Sie kann nicht essen, muss sich immer wieder übergeben und macht sich auf das Schlimmste gefasst.
The time that my mom told me in February that my brother is in Belarus, I immediately requested her to give me my brother number.
Als mir meine Mutter dann im Februar erzählt hat, dass mein Bruder in Belarus ist, habe ich sie sofort um seine belarussische Nummer gebeten. Ich habe mit ihm gesprochen. Er stand unter Schock. Er meinte nur, ich weiß nicht, was ich dir erzählen soll. Ich habe Papa verloren.
He was telling me, like, I don't know what to tell you. I lost that. I don't know, where is he? And I had, like, 20 minutes. And then I cried, like, I cried very much. And then I just jumped to my laptop and I tried to search, like, Belarus border, missed people.
Wir haben so 20 Minuten gesprochen. Danach habe ich nur noch geweint. Ich habe dann meinen Laptop aufgeklappt und in das Suchfeld eingetippt, belarussische Grenze, Vermisste.
And then I tried to join groups of missed people. I was trying to join the groups of the smugglers. Everyone was going to that forbidden zone. I just gave them my dad's photo.
Ich bin Facebook-Gruppen von suchenden Angehörigen beigetreten. Ich habe auch versucht, Schmugglernetzwerken beizutreten, mit allen zu reden, die in die verbotene Zone reinkommen. Ich habe ihnen ein Foto von meinem Vater geschickt. Seinen Namen, sein Alter, alle Infos, die nützlich sein könnten.
I tell them, please, if you went to the forbidden zone and you saw this man, please tell him that your daughter is looking for you.
Und ich habe ihnen gesagt, wenn ihr in der verbotenen Zone seid und diesen Mann seht, bitte sagt ihm, dass seine Tochter ihn sucht.
Die verbotene Zone. So nennt Rahik den Grenzstreifen auf der belarussischen Seite. Ein Gebiet an den östlichen Außengrenzen der EU, das bis zu 10 Kilometer breit ist und vom belarussischen Grenzschutz kontrolliert wird. Schmuggler und Migranten bewegen sich in dieser Zone mit Einverständnis des Lukaschenka-Regimes. Rahik sitzt in Istanbul, weit weg von der belarussischen Grenze. Ihr bleibt nur die Online-Suche, Facebook, WhatsApp, Telegram. Und sie geht mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit, auf ihrem Twitter-Account. Ihr Profilbild ist ein Foto aus ihrer Kindheit. Rahik als etwa 8, 9 Jahre altes Mädchen, zusammen mit ihrem Vater. Sie sitzt auf seinem Schoß, in Jeansjacke, die langen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Isam, in den Händen eine Geburtstagstorte mit Zuckerglasur, blickt stolz in die Kamera. Auf Twitter postet sie, dass sie ihren Vater sucht. Sie fragt, ob irgendjemand weiß, wie man an Informationen aus belarussischen Gefängnissen kommt. Denn es kursieren Gerüchte, dass der belarussische Grenzschutz Menschen, die an der Grenze aufgegriffen wurden, in Straflager transportiert. Und dann, eines Tages, meldet sich jemand bei ihr.
There is a man who contacted me and he told me your dad is imprisoned in Lithuania. And I was like, what?
Der Mann, der mich kontaktierte, hat mir gesagt, dein Vater sitzt in einem Gefängnis in Litauen. Und ich dachte nur, was? Und dann hat er mir gesagt, dass er zu 100% sicher sei.
And he told me, yeah, I'm 100% sure. I said to him, how are you sure about that?
Ich habe ihn gefragt, wie er sich so sicher sein kann. Dann hat er mir den Namen meines Vaters genannt. Und ich habe nur gesagt, stimmt, aber diese Information kann jeder haben.
He told me his name is like this. I said, yeah, but that's everyone knows about that. He told me his job is like this.
Und dann hat er mir erzählt, als was mein Vater arbeitet, dass er Bauingenieur ist. In dem Moment dachte ich, okay, er weiß vielleicht wirklich, wo mein Vater ist.
At that moment I'm like, wait a second, that's my dad. So he said to me, and his age is like this. I said, yeah. He said his leg has something like this. I said, yeah. He has blood pressure. I said, yes.
Dann hat er mir erzählt, wie alt mein Vater ist und was er für eine Narbe am Bein hat und dass er unter hohem Blutdruck leidet. Ja, 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 habe ich gesagt. Das stimmt. Ja, das ist mein Vater.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. Folge 7. Das Zimmer in Erbil. Jetzt schon weiterhören in der ARD Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ein Podcast von Antonia Merzhäuser, Bohan Akit, Stefanie Delfs und David Romanowski. Eine Produktion von Studio J im Auftrag der ARD 2024. In der ARD-Mediathek könnt ihr auch die TV-Doku »Wo bist du?« verschollen zwischen Belarus und Polen sehen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp.
Julio, wir wollen mit dir heute einen Blick werfen darauf, wer die wichtigsten Player sind. Jan, wem gehört der Gazastreifen eigentlich? Sophie, wir wollen mit dir heute drüber sprechen, wie es den Menschen in Israel eigentlich geht. Bist du bereit?
Ja.
In Lost in Nahost stellt Ann-Kathrin Wetter die Fragen, die die Community bewegen.
Und unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten im Krisengebiet geben die Antworten.
Lost in Nahost.
In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.